ARD.
Hallo Sissi.
Hallo Flo.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir. Ich bin sehr gespannt wieder. Ich freue mich.
Gleich kommt der oder die Gästin. Und du darfst uns aber vorher noch kurz eine Kleinigkeit über dich verraten. Hast du heute was mitgebracht?
Ja, ich komme aus einer Biergartenfamilie. Das habe ich heute mitgebracht.
Wie darf ich mir das vorstellen?
Also mein Papa hat ja Fußbodenheizung gemacht ganz lange und eines Tages kam er zurück von einem Auftrag, wo er die Heizung repariert hat und hat gesagt zu meiner Mama, Andrea, wir machen einen Biergarten. Und dieses Gebäude, wo er die Heizung repariert hatte, war eben das alte Brauereimuseum oben in Vaihingen, in Stuttgart-Vaihingen. Und da hatte sich eben diesen ganzen Vorbereich angeschaut. Also das war so ein alter, großer Park davor und meinte dann eben zu meiner Mama, so, und da machen wir einen Biergarten. Und dann ein Jahr später haben wir tatsächlich den Biergarten eröffnet und dann hat er immer im Winter immer Fußbodenheizung gemacht und im Sommer immer den Biergarten.
Das klingt super spannend. Muss ich mir dich in einer besonderen Tracht vorstellen, weil ihr irgendwie ein besonderes Motto im Biergarten hattet, oder?
Nee, aber tatsächlich war ich oft in Tracht. Also mein Vater war ja auch Jäger und deshalb hatten wir auch einen besonderen Bezug zu Österreich und zur Tracht. Und ich bin ganz oft an Kindergeburtstagen wurde ich in Tracht gesteckt und dann mit dem kleinen Dürndl dann zum Kindergeburtstag geschickt. Hi, ich bin Sissi und ich versuche heute die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden. Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht. Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt. Wir starten. Hallo da drüben.
Hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag. Erstmal die wichtige Frage, darf ich du sagen?
Natürlich.
Okay, sehr cool.
Bitte darum.
Dann fange ich vielleicht einfach mal an mit der Frage, was in der letzten Woche so der schönste Moment war.
Der schönste Moment war letzte Woche.
Kurze Unterbrechung, jetzt dürft ihr hören, wie ich meinen Gast höre.
War ich bei der Feuerwehr und ich hab krasse Höhenangst.
Mhm.
Und ich bin diese Drehleiter hochgeklettert. Und hab da plötzlich meine Angst überwunden.
Das erste Mal, so richtig krass. Also diese Drehleiter, 30 Meter hoch bin ich geklettert. Mit Blick nach unten und allem drum und dran. Das war ein krasser Moment für mich, ja.
Krass. Und wie bist du dazu gekommen? Also warum warst du bei der Feuerwehr? War das einfach ein Test oder um die Höhenangst zu überwinden? Oder?
Nee, wir waren auf einem Dreh und die wollten mich sozusagen verarschen, dass das eine Challenge ist von diesem Dreh. Und dann habe ich am Anfang gesagt, nee, mach ich nicht. Und dann war ich aber mit einer Drehpartnerin dort und sie ist hochgeklettert. Und dann habe ich gedacht, ey, die ist einfach hochgeklettert. Die hat das einfach gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich mache das auch. Ich probiere das jetzt auch. Scheißegal. Wenn ich jetzt am Ende des Tages, was soll passieren? Wenn ich sterbe, ich habe ein gutes Leben gelebt. Ist ja nicht schlimm.
Okay, aber wir haben dich wieder gut behalten zurückbekommen.
Ja, ja.
Und was war das Gefühl danach, nach dem Überleben quasi?
Ich war erleichtert und ich war auch stolz, dass ich das geschafft habe, dass ich mich das getraut habe. Ja.
Ja, mega spannend. Ich erzähle vielleicht auch noch kurz meinen schönen Moment in der letzten Woche, weil ich mir tatsächlich auch immer viel zu wenig Gedanken darüber mache, was eigentlich so die schönen Momente sind, die kleinen schönen Momente. Und zwar war ich am Samstag mit meiner Mama im Theater und ich habe dann, wir haben eine Inszenierung von Shakespeare angeguckt und danach fand ich eigentlich den schönsten Moment, so zu sehen, als das Theaterstück schon vorbei war, wie die Leute auf der Bühne sich gefreut haben über den Applaus. Und ich dachte, ey, eigentlich applaudieren wir viel zu wenig den Leuten, die einfach irgendwie coole Sachen machen und uns ein bisschen Freude bringen. Welcher Person würdest du gerne mal applaudieren? Also wo hast du das Gefühl, da wird manchmal zu wenig irgendwie der Person Applaus geschenkt?
Boah, das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wem zu wenig Applaus. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich mir selber auch nicht so viel, deshalb mache ich mir auch nicht so viel Gedanken über schöne Momente. Ich bin einfach, glaube ich, so sehr im Modus drin, zu machen, dass ich das oft vergesse. Und deshalb mache ich mir auch keine Gedanken darüber, wem ich sonst applaudieren würde. Aber wenn ich mir jetzt so Gedanken mache, wem? Ich glaube, wenn, dann würde ich das auch auf mein Team verteilen. Alle, die für mich oder mit mir arbeiten, die machen alle eigentlich einen guten Job, aber ich bin oft sehr streng, verlange ein bisschen mehr. Weil ich selber auch von mir sehr viel verlange. Deshalb, ich glaube, das würde ich an die verteilen. Also wenn ich einen Applaus hätte, dann würde ich das an die verteilen.
Cool. Und du hast gerade gesagt, du bist immer im Modus und dann vergisst du manchmal über die schönen Momente nachzudenken oder auch über den Applaus für dich selbst manchmal. Was ist das denn für ein Modus?
Ja, Modus ist einfach nur so ein Slangwort für, ich bin sehr fokussiert.
Okay.
Fokussiert auf meine Arbeit, auf da, wo ich hin will, das, was ich mache.
Kann ich verstehen. Und wo willst du hin? Also was sind so deine Ziele?
Oh, ich habe viele. Ein großes Ziel, ich glaube, wenn man über Ziele spricht, spricht man ja meistens über irgendwelche Errungenschaften oder sowas. Mhm. Na, aber das ist gar nicht mein, also ich habe keine Errungenschaft als Ziel. Mein Ziel ist, glaube ich, einfach die beste Version von mir zu erschaffen. Oder ich formuliere es mal anders. Ich glaube, mein Ziel ist, dass ich mich einfach immer verbessere, immer weiterentwickle. Immer wieder neue Sachen probiere, wie zum Beispiel das hier oder hochklettern.
Ja, mega cool.
Ich glaube, das ist eher mein Ziel. Das ist ein Ziel von mir, ja, safe. Also mich weiterzuentwickeln. So.
Und wenn du sagst, dich weiterentwickeln, also ist es sowas, weil jetzt auch die ersten Momente, die wir jetzt miteinander geteilt haben, doch auch schon, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht mit dem Wort Selbstkritik oder oder Perfektionismus auch was anfangen kannst. Ist das für dich ein Thema? Also gibt es da viele Momente, wo du so drüber nachdenkst?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich sehe Kritik immer sehr positiv, weil Kritik ist eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, nochmal einen neuen Blick zu gewinnen. Genauso auch, also Perfektionismus sehe ich nicht so. Ich bin, vielleicht Leute von außen sehen mich als Perfektionist, aber ich weiß, dass es keine Perfektion gibt, aber ich gebe mich auch nicht mit 80% zufrieden. Also ich bin schon sehr, sehr bestimmt und ich bin halt sehr genau. Ich bin sehr präzise in dem, was ich mache. Und wenn jemand 80% gibt und ich sage, ey, es gehen auch 90, und dann sagt, ja, du willst immer das alles perfekt, dann sage ich, nee, 90 ist immer noch nicht perfekt. Und das ist aber dann das, wo wir hinwollen. Also ich versuche immer das Beste aus mir rauszuholen. Genauso versuche ich auch das Beste aus den Leuten in meinem Umfeld rauszuholen.
Das ist auch mega cool.
Sehr, sehr wichtig. Und für manche Leute ist das halt ein bisschen Druck, was ich auch verstehen kann. Und ich weiß aber auch, also ich habe, glaube ich, genügend Empathie, um zu verstehen, dass das Druck für die Leute ist, aber ich habe auch genügend Wissen, weil ich das selber schon durchgemacht habe, dass es manchmal 2-3 Schubser mehr braucht, um die Person besser zu schieben, sage ich jetzt mal. Ne? Also um die Grenze zu überschreiten, muss man manchmal auch ein bisschen schubsen.
Total. Ja, ich kann absolut nachvollziehen, was du sagst, weil, also mir geht's auch so, ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich, was diesen, ja, vielleicht nicht Perfektionismus, aber so dieses einfach so den höchsten Anspruch an sich selbst zu stellen vielleicht auch. Und ich habe auch eine Freundin, die mich da auch immer wieder so ein bisschen dazu schubst, und es gibt auch die Momente, die so unangenehm sind irgendwie, weil man ja schon versucht, sein Bestes zu geben, aber manchmal vielleicht so ein bisschen, zumindest bei mir ist es so, so ein bisschen den Glauben daran verliert, dass man auch das Beste geben kann. Und dann kommt eben immer diese eine Freundin ins Spiel. Und ich weiß, dass sie so in mir das sieht, was ich manchmal so ein bisschen aus den Augen verliere. Und dann tun die Schubs auch manchmal weh, aber sie schubsen einen immer dahin, wo es irgendwie noch besser und noch schöner wird.
In welchen Situationen hast du denn das Gefühl, dass du das Beste nicht geben könntest?
Oh, oft, ehrlich gesagt. Also ich glaube, so diese Kritik, die ich manchmal mit mir selber habe, ist in vielen Situationen, kommt die hoch. Also bei der Arbeit, im Privaten, mit meinen Freundschaften, beim Daten. Es sind einfach meistens, also ich bin mir meistens nicht genug. Und das führt natürlich auch dazu, dass man irgendwie weiterkommt, dass man vielleicht auch Dinge erreicht, die man sonst nicht erreichen würde, weil man immer kritisch mit sich selber ist und irgendwie das Beste rausholen will. Aber ja, tut auch manchmal weh. Also es ist manchmal auch anstrengend. Ja, ich habe jetzt hier gerade ein Wort eingeblendet bekommen, und zwar Alltagsstatistiker. Ich kann damit gar nichts anfangen. Vielleicht kannst du mal loslegen, ob das dir irgendwie ein Begriff ist und warum.
Ja, ich habe auf jeden Fall einen krassen Kontrolltick. Ich muss immer alles kontrollieren. Ich muss immer alles wissen. Ich muss alle Infos haben. Wenn irgendjemand mir irgendetwas sagt, muss ich immer alles komplett im Blick haben, sonst werde ich direkt sauer. Also Leute, die auch mit mir arbeiten, wissen das ganz genau. Wenn die mir Infos bringen und ich muss dann noch irgendwas nachfragen zu diesen Infos, dann haben wir ein Problem auf jeden Fall, weil das, ich muss immer alles direkt wissen, direkt alles. Und Alltagsstatistiker ist, weil ich zum Beispiel alles, was mich betrifft oder irgendwelche Zahlen, die mich betreffen, habe ich in irgendeiner Statistik zusammengefasst. Das, ich weiß nicht, ob das ein Fetisch ist von mir oder einfach nur irgendeine Störung, irgendein psychisches Problem, was ich habe. Aber ich habe voll viele Statistiken, ja, über alles Mögliche. Wann ist was passiert, wie ist wo was wann und ja, ich habe viele Statistiken auf jeden Fall, das sind so viele Statistiken. Ja.
Also mega, ich hätte jetzt damit das gar nicht verbunden und ich musste auch gerade nur lachen, weil du Kontrolle gesagt hast, weil ich da auch einen kleinen Tick habe. Also ich habe auch in sehr vielen Punkten das Gefühl, es kontrollieren zu müssen und nicht loslassen zu müssen. Aber das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Also warum machst du das? Warum hast du das Gefühl so, okay, oder warum hast du nicht das Gefühl, du kannst es einfach laufen lassen, du kannst den Leuten vertrauen, die werden schon ihr Bestes geben und die werden schon irgendwie alles rausholen. Warum ist dir die Kontrolle da wichtig?
Ja, also ich glaube, ich verbinde das gar nicht mit Leuten nicht vertrauen, sondern ich kontrolliere, was du gemacht hast. Also ich lasse dich laufen, aber ich frage dich auch nochmal, was hast du gemacht? Wohin bist du gelaufen? Was sind die Ergebnisse? Was ist passiert? Weil ich denke, dass also das mache ich auch nicht bei jedem, aber ich mache es bei den Leuten, die diese Art von Führung benötigen.
Mhm.
Ne? Also es gibt ja verschiedene Menschentypen, sage ich jetzt mal. Es gibt Leute, die können von alleine laufen, weil die einfach auch diese Selbstständigkeit haben und die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren und zu reflektieren. Aber viele Leute wollen halt auch einfach geführt werden. Ne? Viele Leute haben Fähigkeiten, aber denen fehlt manchmal dieser Schubser.
Mhm.
So. Viele Leute haben keine Fähigkeiten und brauchen... Die haben Motivation, aber sie brauchen keinen Schubser, aber die brauchen Know-how und die müssen dann auch geführt werden. Und deshalb versuche ich ein bisschen meinen Führungsstil bei jedem anzupassen, und wenn ich verstehe, wie die Person ist. Jeder Mensch muss praktisch so genommen werden, wie er ist, und dann in der Art, wie die Person ist, zu einer Verbesserung geleitet werden in irgendeiner. Ne?
Ja.
Und das verbinde ich dann praktisch mit der Kontrolle. Also, dass ich so ein bisschen von außen wirke und so viel Freiraum gebe, wie die Person braucht, um wirken zu können. Und bei manchen Leuten ist, sage ich mal, die Leine kurz, weil die brauchen das, sonst laufen die halt nicht. Aber die wollen ja irgendwo, aber irgendwie die checken nicht. Und ja, bei anderen dann eben ein bisschen mehr Freiraum, sag ich
mal. Und woher kommt das bei dir? Also ist es was sich schon irgendwie früh entwickelt hat, dass du sagst, hey, ich traue mir das zu, ich traue mir auch irgendwie Führung zu, ich traue mir die Verantwortung zu, die Kontrolle zu übernehmen. Also woher kommt dieses Kontrollliebhaben vielleicht auch?
Nee, also das ist entstanden durch die Aufgabe. Also ich bin im Fitnessstudio relativ früh in eine Führungsposition gekommen, und dann musst du dich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen, weil du schnell merkst, dass, weil am Anfang, wenn du neu in eine Führungsposition gehst, denkst du natürlich, oh, ich bin auch hier der Macker. Und dann merkst du aber ganz schnell, das funktioniert nicht, wenn du mit Ego da rangehst, und dann setzt du dich gezwungenermaßen mit dem Thema auseinander, wenn du es gut machen möchtest. Und mir war es halt immer wichtig, Dinge gut zu machen oder zumindest Dinge, die ich nicht verstehe, irgendwie besser zu machen. Und ich habe mir Feedback auch immer, auch wenn es nicht jeder wahrscheinlich damit einhergeht jetzt, aber Feedback habe ich eigentlich immer für mich selbst zumindest gerne angenommen. Dann bin ich schon einen Schritt weitergekommen. Ne? Und also es war gezwungenermaßen, es war eigentlich relativ natürlich, ist das passiert, dass ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Dann habe ich irgendwie ein, zwei Schulungen in dem Bereich gemacht, und dann ist so eine, weil ich dann irgendwie so ein Verständnis dafür bekommen habe, dann habe ich ein, zwei Sachen davon umgesetzt, und dann hat das direkt funktioniert, und dann habe ich einfach mir auch Bücher dazu geholt. Also ich habe mir voll viel mit dem Thema auch beschäftigt, aber wir reden von vor, ja, 8 Jahren oder sowas war das, wo ich mich damit befasst, und da war ich richtig drin. Also ich war 2, 3 Jahre richtig drin, ja, 8, 9 Jahre sozusagen war das. Da war ich richtig, richtig drin in dem Thema, und ja, deshalb habe ich das, ich habe das so ein bisschen übernommen. Ich habe bestimmt einige Sachen wieder verlernt und mache bestimmt einige Sachen wieder falsch. Aber daher kommt, also das ist so der Ansatz, den ich verfolge. Auch wenn ich wahrscheinlich das auch nicht perfekt mache, aber das ist das, was, ja,
Die also den Leuten quasi eine gute Führung zu geben?
Ja, 100%. Wenn du halt am Ende, wenn du der Chef bist oder verantwortlich in irgendeiner Form, dann ist es natürlich wichtig, also mir ist es wichtig, dass ich nicht Chef bin, sondern dass die Leute sehen, dass ich Leader bin. Also das ist, wie ich mir das wünsche. Dass die Leute sehen, ey, guck mal, was der macht. Der geht vor und wir kommen hinter ihm. Also es gibt keine Aufgabe, die ich auch nicht selber machen würde. Sei es jetzt bei mir jetzt, als auch früher. Also es gab keine Sache, die ich irgendwie gesagt habe, die gemacht werden soll, die ich nicht schon selbst gemacht habe. Egal, ob das jetzt im Fitnessstudio putzen, aufräumen, abstauben, irgendwas kontrollieren, auffüllen, Milchbestand checken, sonst irgendetwas. Ne? Also alle Sachen, die ich vorgegeben habe, habe ich vorgelebt. Und das ist mir wichtig, immer. Also das ist mir immer wichtig.
Aber würdest du sagen, dass du gut aufgehoben da bist, wo du jetzt bist?
Ja, ich bin ja nicht mehr im Fitnessstudio, aber ja.
Okay, ja gut, ja. Dann ging es weiter.
Genau.
Dann wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun mit dem Dreh, was du vorher gesagt hast, ne?
Dass
du,
ja, genau.
Okay.
Jetzt mache ich was anderes, genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, hat mich zu der Person gemacht, die ich auch heute bin. Und hat mich sehr darin unterstützt, Dinge zu sehen, wie ich sie heute sehe. Und ja, ich denke, alles ist gekommen, so wie es musste bei mir. Es hat nur lange gedauert und bei mir dauert immer alles irgendwie länger, was meinen Karriereweg angeht. Aber das ist für mich nicht schlimm. Ich habe das für mich so akzeptiert und deshalb gehe ich einfach mit viel Vertrauen in das Universum daran. Deshalb, also ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da weiterhin auch gute Sachen machen werden.
Das ist sehr schön. Also hast du auch so Vertrauen ins Universum oder weiß ich nicht, vielleicht in Gott oder in irgendeine andere
Person? Ja, zu 100%.
Person.
Definitiv, ja? Ja. Ich bin komplett friends with the universe. Hand in hand.
Sehr gut. Ich habe hier vorher noch ein anderes Wort eingeblendet bekommen und zwar Dialekte-Liebhaber. Was hat es damit auf sich? Bist du ein Dialekt-Liebhaber?
Ja, Liebhaber würde ich jetzt nicht sagen. Also das ist halt sau gelogen hier. Das hat er gelogen.
Überzogen.
Das hat er ein bisschen überzogen, nee. Also Schwäbisch mag ich sehr. Das ist mein Lieblingsdialekt.
Das ist super, gell?
Das ist klasse. mein Lieblings-schwäbischer Ausdruck. Jetzt mach schon mal halblang. Halblang ist der beste schwäbische Begriff, den es gibt. Jetzt mach schon mal halblang. Weißt du, weil das so absurd ist. Halblang. Was bedeutet halblang? Das hätte schon mal gar keinen Sinn.
Ja, stimmt. Habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber
jetzt
es ist sehr treffend, oder?
Kalle.
Ja. Und ist dann der Dialekt für dich auch Heimat?
Ja, natürlich. Also ich komme hier ursprünglich aus der Gegend. Ja, safe. Nee, also Dialekte, ich denke eher so vielleicht Akzente auch oder sowas. Also ich bin sehr sprachaffin, das auf jeden Fall. Also ich spreche ein paar Sprachen.
Mega, was sprichst du alles?
Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch, ja. Portugiesisch habe ich ein bisschen gelernt, aber zu schlecht, als dass ich das nennen dürfte. Französisch auch eher schlecht, weil ich das lange nicht gesprochen habe, aber ich konnte es mal wirklich gut, also wirklich gut. Im Französisch, also im Frankreich-Austausch war ich richtig stark.
Ja, das war mal, es war einmal. Ja,
das war
bei mir
also
leider
ehrlicherweise
auch
muss ich sagen, Französisch. Ja. Schrott, aber.
Und was ist für dich noch Heimat? Also wir haben jetzt gerade über den Dialekt gesprochen, du kommst ja aus der Gegend. Was ist für dich so der Moment, wo du so denkst, ey, ich bin zu Hause?
Ja, schwierig. Schwierig, weil ich beruflich so viel unterwegs bin, dass ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl für zu Hause verloren. Wenn ich
verloren?
Ja, ich glaube schon. Ja. Okay. Ich glaube schon. Also ich komme runter, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ich komme aber auch runter, wenn ich bei mir daheim bin. Aber ich bin so viel, wirklich so viel unterwegs, dass ich einfach überall, ich glaube, überall nehme ich so ein bisschen zu Hause mit, habe ich so das Gefühl. Also ich fühle mich nicht unwohl, wenn ich unterwegs bin, gar nicht. Es ist eher, glaube ich, so, dass ich mein Zuhause ein bisschen verteilt habe. Mein Zuhause ist, glaube ich, einfach meine Ruhe. Und sobald ich meine Ruhe habe, fühle ich mich zu Hause, egal wo ich bin.
Hier steht jetzt hier auf meinem Bildschirm Aufwachsen zwischen den Welten.
Ja.
Ein weiteres Wort. Was verbindest du damit?
Ja, also ich habe italienische Wurzeln und deshalb bin ich natürlich zwischen den Welten aufgewachsen irgendwo. Ne? Also du wächst auf mit einer Identität, die du glaubst zu haben, aber dann bist du auf einmal doch nicht diese Identität, weil wenn du zwischen zwei Kulturen aufwächst, weißt du nie so richtig, wohin du wirklich gehörst. Ne? Mhm. Jedes Mal, wenn ich in Italien bin, war ich der Deutsche. In Deutschland war ich immer der Italiener. So. Und dadurch hast du ein bisschen so nicht so richtig, du weißt nicht so richtig, wohin du gehörst. Bist du jetzt eher mit den Ausländern befreundet oder bist du mit den Deutschen befreundet? Früher hat man wirklich auch noch in Schwarz-Weiß gedacht. Ne? Also ich bin in den 90ern aufgewachsen, da war das noch ein bisschen anders. Heutzutage ist alles ein bisschen bunter, was ja schöner ist, aber ich sage, ich kann ja nur für mich sprechen.
Ist es wirklich so, dass es bunter ist?
Ja, auf jeden Fall. Die Leute, es gibt ja viel mehr Migrantenanteil wie zu meiner Zeit. Also in meiner Schulzeit war ich einer von auf der ganzen Schule, und wir hatten wirklich eine große Schule, 2000 Leute, 2200 Schüler. Und wir waren, glaube ich, insgesamt, lass mich lügen, aber wenn ich jetzt sage, 10, 15 mit Migrationshintergrund, dann sagt das schon einiges aus.
Okay, krass. Okay, ja klar.
1999, wenn man von also das ist schon richtig. Und es ist ja natürlich ein Irrglaube, dass irgendwelche anderen Leute dümmer waren oder sonst irgendetwas. Naja, aber auf dem Gymi waren wir 15 Leute, glaube ich, maximal, in allen Stufen. In meiner Stufe waren wir 4.
Krass, ja. Ja gut, dahingehend ist natürlich schon vielleicht alles ein bisschen bunter geworden, aber ich meine nur wegen, weil du auch das Schwarz-Weiß-Denken angesprochen hast, da weiß ich nicht, habe ich manchmal die Sorge, dass es nicht so viel besser geworden ist. Aber wie hat sich das bei dir geäußert? Also du sagst irgendwie, ich hatte italienische Wurzeln und habe da auch eine Verbindung gespürt, aber gleichzeitig war ich auch hier zu Hause. Ja, klar. Aber, in welchen Momenten war es für dich besonders, warst du besonders zwischen den Welten? Also gab es so Momente, an die du dich erinnerst, wo du irgendwie nicht so richtig wusstest, keine Ahnung, wie du jetzt reagieren sollst oder wo du hingehörst?
Ja, also es gab mehrere Situationen. Benennen könnte ich jetzt vielleicht so Sachen, wo ich zum Beispiel, also Essenssachen fallen mir jetzt zum Beispiel ein. Ne? Wenn du jetzt siehst, dass du Bock hast auf eine rote Wurst anstatt auf eine Pizza oder sowas und dann sagen die, du bist doch Italiener, nimm doch eine Pizza. Solche Sachen, ne, wo du einfach dann merkst, aber ich will halt Bock auf eine rote Wurst, warum soll ich jetzt eine Pizza essen, nur weil ich italienische Wurzeln habe. Also es waren so Kleinigkeiten, wo du einfach immer merkst, okay gut, da ist irgendwas, die sind natürlich auch immer im Spaß und ich habe das auch nie böse genommen, ich nehme das auch heute nicht böse auf. Ich sag nur, das ist halt was dir im Kopf bleibt, also unterbewusst nimmst du das ja trotzdem auf. Genauso auch wie wenn du mal ein bisschen aufbrausender warst oder Temperament, dann sagen die Leute, ja, du bist auch Italiener. Oder wenn dir auf einmal kalt war im Winter, dann sagen die, ja, du bist Italiener, du bist dir gewohnt. Ich bin hier aufgewachsen. Wie soll ich an irgendwas gewohnt sein? Irgendwelche Temperaturen aus Italien? Sag, Quatsch. So, wenn ich jetzt drüber nachdenke, früher hast du das einfach aufgenommen. Ja, die haben recht. Natürlich ist mir kalt, weil ich Italiener bin. Weißt du, was ich meine?
Also, das ist
kompletter Quatsch. Ich bin hier komplett mein ganzes Leben aufgewachsen. Ich bin nur im Sommer in Italien. Warum soll mir hier kalt sein? Oder kälter sein, nur weil ich im Sommer in Italien, also kompletter Schwachsinn. Aber außer ich kenne mich zu wenig aus mit Temperaturverarbeitung des menschlichen Körpers. Aber an sich hätte ich gesagt, also das waren immer so Sachen, wo ich nie so richtig wusste, okay, bin ich jetzt Italiener? Bin ich Deutscher mit italienischen Wurzeln? Bin ich Deutscher? Bin ich Deutalliener? Was bin ich denn überhaupt so? Ne? Und das ist halt irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das, ich glaube, im Endeffekt ist das auch gar nicht wichtig, aber man macht sich halt so seine Gedanken, ne? weil du halt irgendwie, vor allen Dingen machst du dir Gedanken, ich glaube, man macht sich allgemein immer erst Gedanken, wenn es nicht läuft oder wenn man sich fragt, wo ist eigentlich mein Platz, und das war halt wirklich eine lange Zeit, weil ich halt wirklich lange gebraucht habe, bis ich halt irgendwas gefunden habe, was mir Spaß gemacht hat oder was ich machen wollte, und deshalb stellst du dir halt immer mehr Fragen und Fragen und Fragen und dann irgendwann mal tust du das so durch dein Leben verarbeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie als schlimm empfunden habe, aber das ist auf jeden Fall was mich in gewisser Art und Weise begleitet hat und auch irgendwo geprägt hat.
Als Mensch. Was dich auch ausmacht, ja.
So.
Also ist es für dich heute dann auch noch ein Thema oder sagst du, hey, ich habe damit jetzt irgendwie einfach mich viel auseinandergesetzt und ich fühle mich jetzt wohl da, wo ich bin und deshalb war es eine Zeit, die dich irgendwie vielleicht geprägt hat, aber wo du jetzt heute nicht mehr so viele Berührungspunkte mit hast?
Nee, ich habe schon noch häufig Berührungspunkte damit, aber ich weiß, wie ich damit umgehen soll und ich weiß auch jetzt, wer ich bin. Also okay. Ich bin mir relativ sicher, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich genau da bin zwischen den Welten, wo ich auch hingehöre. Und ja. Dass das auch in Ordnung ist, dass ich nicht schwarz oder weiß bin, sondern dass ich halt bunt oder grau oder wie auch immer die Farbe definieren soll, dass ich genau das bin.
Hier wurde mir ein neues Wort eingeblendet und zwar süßer Zahn.
Ich habe absolute Süßigkeiten.
Okay.
Also geistgestört. Das wirklich. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Problem mit Süßigkeiten. Definitiv habe ich ein Problem. Das weiß ich auch, dass ich ein Problem habe. Aber okay. Ich kann wirklich Süßigkeiten essen, das glaubt mir keiner. Das ist auch nicht menschlich. Also es geht um die Quantität. Nicht, dass ich esse, sondern was ich essen kann. Was ich imstande bin zu essen, das glaubt mir keiner. Ich habe mal Bodybuilding gemacht, da in der Phase, wo ich im Fitnessstudio war. Ich habe immer Fußball gespielt, 18 Jahre lang. Dann habe ich im Fitnessstudio angefangen. Dann habe ich mich verletzt am Knie. Sonst wäre ich Profi geworden. Spaß.
Kreuzbandriss, ne?
Genau. Ich hatte wirklich einen Kreuzbandriss, aber ich wäre auch kein Profi geworden, weil ich zu schlecht war. Und ich hatte mich verletzt und dann habe ich gesagt, ich höre auf mit Fußball, ich mache nur noch Bodybuilding. Dann habe ich nur noch das gemacht. Dann habe ich Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und ich war sehr, sehr strikt. Also ich habe keine Süßigkeiten, nichts gegessen. Ne? Also komplett 8 Monate lang. Komplett im Diätmodus gewesen, komplett auf Ernährung geachtet. Keine einzige Süßigkeit, nichts. Am Krass. Tag nach dem Wettkampf, okay, nur am Frühstück. Du kannst ja dann essen, was du willst. Ne? Am Tag nach dem Wettkampf kannst du essen, was du willst. Nur zum Frühstück habe ich 9 Tafeln und es gibt Bilder davon. Das ist keine Lüge, es gibt Bilder. Boah. 9 Tafeln Rittersport gegessen am Stück, weil meine Sucht so geistesgestört unterdrückt wurde, dass ich nicht konnte. Ohne dass ich dieses, ich konnte, sobald ich angefangen habe, ich dachte, ich esse eine, aber ich habe nicht aufgehört. Ich hatte, glaube ich, Süßigkeiten im Wert von 150 Euro in meinem Schrank drin, ne? 150 Euro, ne? Also Süßigkeiten. Crazy. Und wir reden nicht von heute, wo Milka-Schokolade 4 Euro kostet, ihr scheiß Psychopathen Milka, bevor ich mich aufrege. Wir reden von vor 8, 9 Jahren, ne? 1 Euro Milka-Schokolade, so. 150 Euro Sachen hatte ich in meinem Schrank drin für nach dem Wettkampf. So, ich bin ausgerastet an dem Tag. Ich habe, glaube ich, nur an dem Tag für 40 Euro Süßigkeiten gegessen. An dem ganzen Tag. Also das war nur mein Frühstück. Ich hatte am nächsten Tag so Sodbrennen, dass ich zum Arzt musste und der musste das mit so einer verschreibungspflichtigen Medikament musste das behandelt werden, weil ich mich komplett auseinandergenommen habe. Aber ich habe es gerne gemacht und ich würde es genauso wieder machen, weil ich 8 Monate, 9 Monate nichts gegessen habe. Deshalb.
Krass. Das ist auf jeden Fall auch mal eine Story.
Ja, das ist eine
Wenn jemand einen Fun-Fact mal über dich braucht, dann finde ich es mit den 9 Tafeln oder wie viel waren es auf jeden Fall schon eine Rede wert. Richtig krass. Und wie war es für dich, im Bodybuilding unterwegs zu sein? Das ist ja auch nochmal eine ganz spezielle Sparte, oder?
Ja, also ich war schon immer sehr, sehr diszipliniert. Deshalb hat mir das eigentlich ganz gut. Also ich war auch beim Fußball immer sehr, sehr diszipliniert und deshalb hat mir das eigentlich Spaß gemacht. Also ich brauche immer irgendwas, wo ich mich messen kann. Mhm. Das brauche ich, das ist mein Kopf einfach so. Also ich bin sehr, sehr competitive und deshalb muss ich immer irgendwas machen, wo ich einen Wettkampf habe irgendwie. Und deshalb habe ich dann auch Bodybuilding gemacht. Ich war immer schon irgendwie so ein Ziel von mir, dass ich mal in die Richtung was mache, weil ich auch dachte, dass ich darin gut sein könnte. Also bei mir war es viel einfach probieren und nach Stärken gehen. Mhm. So. Ich war eigentlich schon immer sportlich, ich war eigentlich immer schon, sage ich mal, gut gebaut und dann dachte ich, okay, gut, vielleicht habe ich hier eine Basis, worauf ich dann irgendwie auch eine Karriere aufbauen kann. So. Und dann habe ich Step by Step einfach alles probiert, was ich kann. Das habe ich in voll vielen Bereichen gemacht und habe so mich überall reinprobiert. Und mir war es auch, was ich mir selber eigentlich, hast du nicht gefragt, sage ich dir aber trotzdem, was ich an mir selber eigentlich eine gute Eigenschaft finde, ist, dass ich keine Angst habe zu scheitern und deshalb immer wieder neue Sachen probiert habe. Also ich war mir nie zu schade oder zu stolz, irgendwie was zu machen, wovon ich keine Ahnung habe und dann irgendwie schlecht auszusehen. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall vielen meiner Mitarbeiter auch weitergebe oder Leute in meinem Umfeld, dass sie sich trauen, Dinge zu probieren,
um mega geil,
mehr,
ja,
zu, mehr über sich zu erfahren und zu verstehen, wer sie wirklich sind.
Ja.
Das finde ich eine gute Sache.
Absolut. Ich glaube auch, also ich habe neulich so, weiß ich nicht, ist das Wort Mut bei mir aufgekommen. Was ist eigentlich Mut und was ist mutig sein? Und ich glaube, das ist das, was du beschreibst. Also einfach so keine Angst haben davor zu scheitern, irgendwie weiterzumachen und irgendwie, ja, sich selbst auch nicht zu schade zu sein für neue Dinge. Aber es braucht auch, es braucht Mut. Also man muss sich da, glaube ich, auch erstmal hinkämpfen. Und es ist voll interessant, dass du es sagst, weil ich glaube manchmal oder von dem, was du vorher erzählt hast mit der Kontrolle, das ist ja auch manchmal irgendwie so ein bisschen, zumindest in meinem Verständnis, auch so das Gegenteil von Mut, ne? Weil man ja irgendwie damit irgendwie Dinge versucht festzuhalten oder Dinge da so vorzudenken, bevor sie überhaupt passiert sind. So. Und deshalb finde ich es total spannend, weil es ja eigentlich auch zwei krasse Komponenten irgendwie so vereint. Auf der einen Seite so die Kontrolle, den Überblick bewahren und auf der anderen Seite trotzdem irgendwie auch mal loslassen können und mutig sein und vielleicht auch Dinge, ja, verlieren können oder auch mal, ja, nicht das Beste zu geben.
Ich denke, es ist wichtig, dass man das Leben so nimmt, wie es ist. Also ich denke, das Maß ist immer ausschlaggebend für, wann ist etwas gesund und wann ist etwas vielleicht auch ein bisschen ungesund.
Ja.
Wenn du kontrollierst und hast damit eine positive Verbindung, weil du nicht kontrollierst, um etwas festzuhalten, sondern weil du kontrollierst, um etwas gut zu machen und du weißt aber auch, wann du loslässt, dann glaube ich, also für mich steht immer Wachstum im Vordergrund. Wachstum ist das Wichtigste von allem. Sonst geht es nicht nach vorne. Und ich verstehe, weil dadurch, das ist ja mein größter Fokus, Wachstum, wann ich loslassen muss, damit es überhaupt Wachstum geben kann. Und wann man aber auch die Zügel nehmen sollte, weil es halt irgendwie gerade in die falsche Richtung geht und man muss die Richtung irgendwie ändern.
Mhm.
So, also es ist, glaube ich, das Spiel zwischen Loslassen und Festhalten.
Voll das, die Balance einfach.
Ja. Genau.
Aber es ist auch Königsdisziplin. Also ja. Ich stelle es mir dann wirklich manchmal so vor, wenn man das Leben so betrachtet, als würde man auf so einem Drahtseil stehen. Weißt du, und es wäre so einfach, manchmal nach links und rechts zu kippen, weil manchmal dieses Loslassen einfach, glaube ich, auch das ist, was dann einen manchmal so auch so abdriften lässt, weißt du. Aber so, wenn man auf diesem Seil steht und dann diesen Stab in der Hand hält und versucht, so ganz in der Mitte zu bleiben. Ich glaube, das ist das, was eigentlich jeden Tag so herausfordernd ist. Weil in die Extreme abzutriften wäre manchmal so einfach.
Ich finde es interessant, dass du genau das nimmst. Weil ich glaube, dass vielleicht nimmst du dich selbst auch so wahr, dass du auf einem Drahtseil stehst. Weil ich sehe mich selber wie auf einem Meer. Also ich bin auf einem Schiff, genau. Also so sehe ich mich. Ich bin auf einem Schiff, ich habe meine Leute mit dabei, die mich unterstützen. Das ist meine Crew, das ist mein Thema. Ich gebe die Richtung an, ich habe das Ruder in der Hand. Aber ich muss nicht immer sagen, wo es lang geht, sondern manchmal segelst du einfach mit dem Wind.
Mhm.
Du lässt dich treiben, aber gleichzeitig, wenn du siehst, dass ein Unwetter kommt, nimmst du das Ruder in die Hand. Und so sehe ich das. Und wenn du abdriftest, ist das nicht schlimm. Also für mich ist das nicht schlimm, abzudriften, weil ich weiß, der Wind wird mich in die richtige Richtung führen.
Mega spannend. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, warum ich eigentlich dieses Bild so in meinem Kopf habe.
Ja.
Aber wenn man das wirklich so sieht,
ist
ja bei mir...
Weil du Angst hast zu fallen, deshalb.
Ja, genau. Ja, kann ich nicht anders sagen. Ist tatsächlich so. Und auch so dieses Gefühl, quasi überzukippen und dann nicht mehr hochzukommen aufs Seil. Weißt du, das hast du ja gar nicht. Wenn man bei deinem Schiffbild bleibt, dann kommt halt wieder ein anderer Windstoß und trägt dich wieder in eine andere Richtung, wenn du abdriftest. Aber ja.
Weißt du, was das Schiff ist?
Was ist es?
Ich bin das Schiff.
Ja?
Ja. Hm. Ich bin das Schiff und ich lasse mich leiten vom Meer. Und das Meer führt mich immer irgendwo hin. Das Meer und der Wind führen mich immer irgendwo hin. Ich bin das Schiff, deshalb habe ich keine Angst kentern geht ja trotzdem, sage ich mal so, aber abzudriften.
Hm.
Ich bleibe ja trotzdem auf dem Wasser. Verstehst
Schön.
Du? Weil ich,
ja, voll.
Ich kann nicht, ich habe nicht das Gefühl zu fallen, weil ich weiß, ich lasse mich treiben.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Vielleicht muss ich mein Lebensbild nochmal überarbeiten.
Vielleicht.
Wir sprechen in 2 Jahren nochmal, dann bin ich irgendwie auch, keine Ahnung.
Vielleicht habe ich dir einen Impuls gegeben gerade.
Ja.
Aber es ist,
mega cool.
Ich glaube, es ist wichtig, sich so ein bisschen auch esoterische Gedanken über sich selbst zu machen. Ich merke, du hast auch so eine kleine Affinität, wenn ich das so rausrieche. Aber ich denke, das ist wichtig, dass man sich fragt, warum hat man gewisse Bilder im Kopf, gerade das Fallen und nicht mehr hochkommen. Das ist ja ein sehr, sehr interessantes Bild, ne? Und ich habe gar nie das Gefühl gehabt, dass ich, weißt du, warum das aber auch ist? ich war schon so oft unter Wasser, dass ich weiß, und ich bin jedes Mal wieder hochgeschwommen, dass ich weiß, jetzt wo ich weiß, wer ich bin, ich habe mein Schiff gefunden, ich weiß, wer ich bin. Also mich kann nichts wieder unter Wasser bringen.
Ja.
Weißt du, und auch wenn es kommen sollte, ich weiß, dass ich wieder hochkomme.
Ja, aber ich glaube, das, was du beschreibst, dieses sich selbst finden, ist dabei der Kern.
Ja.
Weil wenn du weißt, wie solide dein Schiff ist, dann kann man sich auch ganz anders drauf verlassen. Aber
das stimmt.
Ich glaube, da bin ich noch auf dem Weg hin, mich selbst zu finden und vielleicht dann auch ein bisschen so zu wissen, wie doll ich mich auf mich selbst verlassen kann und wo da die Grenzen vielleicht auch sind.
Ja, deshalb sage ich, alles in meinem Leben hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, und die Sachen hat mir dabei geholfen, die Dinge so zu sehen, wie ich sie sehe, weil ich eben so viel in Anführungsstrichen Scheiße gefressen habe, schon früh oder früher. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass mein Leben so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Ich habe hier gerade noch ein weiteres Wort eingeblendet bekommen. Und zwar Lächeln, das die Welt bedeutet. Gibt es für dich ein Lächeln, das die Welt bedeutet? Oder was hat es damit auf sich?
Nee, ich glaube, was ich damit gemeint habe, ist, dass Lachen die Welt bedeutet. Oder Lachen die Welt so ein bisschen vereint. Weil ich glaube, dass wenn wir lachen, sind wir alle eins.
Ja.
Egal, wenn wir über dieselbe Sache lachen können, dann sind wir eins in dem Moment. Wir sind alle eins. Egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du glaubst, wie du dich orientierst, was deine Pronomen sind, was auch immer. Wir sind alle eins in dem Moment. Und das ist ein schöner Gedanke, den ich immer mit mir trage.
Das kann ich absolut teilen. Und gibt es denn auch so Momente, wo in deinem Leben, wo Lachen quasi so das Heilmittel war vielleicht auch?
Immer schon gewesen. Und in meiner ganzen Familie war das so, dass wir immer viel gelacht haben. Dass wir immer versucht haben, auch lustig zu sein. Das war schon immer wichtig bei uns. Also jeder von uns ist lustig, jeder von meiner Familie ist lustiger als ich, würde ich sagen. Also viele sind lustiger als ich, definitiv. Was witzig ist. Aber ja, definitiv sind viele lustiger als ich in meiner Familie. Wir waren schon immer eine sehr, sehr lustige Familie.
Also das hat euch verbunden quasi?
100%, ja, safe. Also ist halt allgemein so. Italiener sind allgemein sehr lustige Leute, würde ich jetzt sagen. Die meisten sind wirklich sehr, sehr lustig. Vor allem, ich meine, meine Wurzeln sind in Neapel und Kalabrien, aber der größte Teil von meiner Familie kommt aus Neapel, und wenn wir jetzt Familie zusammen waren, waren wir halt alle dort zusammen. Also nicht dort in Neapel, aber wir waren halt zusammen, und Neapolitaner sind bekannt in Italien dafür, dass sie sehr lustig sind. Also sehr viele Comedians aus Italien kommen auch aus Neapel. Das ist so eine Sache, die liegt uns im Blut. Und weil wir immer schon, wir haben halt nicht viel gehabt. Uns ging es immer gut, Gott sei Dank, aber zum Beispiel mein Opa, der kam hierher in den 60er Jahren und hatte nichts. Also hatte nichts außer den Traum, ein besseres Leben für seine Familie zu bescheren, weil er in Italien teilweise nichts zu essen hatte. So. Und im Süden in Italien ist halt nix. Und dann hat man in Deutschland gehört, hier ist die Oase. Und dann hat er die Chance ergriffen und ist hergekommen. Und das waren schwere Zeiten, sag ich mal, für die ganze Familie. Und das nimmst du halt mit, weil du kannst schwere Zeiten nur mit Lachen irgendwie ausgleichen. Wenn du auch irgendwo hingehst, in irgendwelche Länder, wo die Leute auf der Straße sind und irgendwie nichts haben und so dasselbe T-Shirt 5 Tage tragen, weil die einfach kein anderes T-Shirt haben oder sowas. Das sind die lustigsten Leute, weil die sich, also wenn das jetzt keine Junkies sind oder so, sondern einfach ganz normal Leute, die einfach nur in Armut leben. Das sind Leute, die immer mit Humor irgendwie das Ganze, weil du kannst nur durch Lachen das Ganze ein bisschen auflockern. Und ich glaube auch, nur wenn du nichts hast, weißt du auch, dass du durch so was Lustiges einfach was erschaffen kannst. Etwas Lustiges zu machen ist ja immer etwas zu erschaffen. Ne? Und das ist halt, das ist so ein Gefühl, wenn man nichts hat und dann etwas erschafft, das ist halt krass. So, und das ist halt, das ist wie eine Superpower. Und damit bin ich aufgewachsen. Also wie gesagt, uns ging es immer gut, aber wir hatten nicht viel oder sowas. Aber wir waren immer, wir hatten immer unseren Humor, wir haben immer viel Spaß und Quatsch gemacht zusammen. Es waren immer schöne Momente, die ich damit verbinde, wenn wir an Weihnachten alle zusammen und an den Feiertagen und wirklich alle gemeinsam gelacht haben. Das sind sehr schöne Momente gewesen.
Richtig cool. Ey, dann kann ich nur herzlichen Glückwunsch sagen zu deiner Superpower. Sei da stolz drauf, ist richtig cool und ich wünsche uns beiden, dass wir zumindest in dieser Woche und vielleicht auch noch im ganzen Jahr und darüber hinaus noch ganz viel lachen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, es war echt mega cool.
Danke, danke, danke ebenso, danke, dass ich hier sein durfte.
Die Erfahrung, würde ich sagen, war neu, aber irgendwie spannend, habe mich wohlgefühlt. War natürlich ungewohnt, so weil keine gezielten Fragen jetzt irgendwie auf mich oder auf meine Karriere gestellt waren. War eine coole Erfahrung, also würde ich auch so weiterempfehlen, definitiv. Also fand ich cool, würde ich nochmal machen, macht ja keinen Sinn, aber im Sinne von, ich würde es weitergeben an Leute, die das auch machen sollen, weil es einfach eine spannende, coole neue Sache ist und ich habe Spaß gehabt. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von mir. Beim Y-Kollektiv-Podcast gibt es alle zwei Wochen freitags persönlich erzählte Geschichten. Nah dran, zwischen Politik und Clubkultur, sozialem Engagement und Drogen, mentaler Gesundheit und Sex. Den Y-Kollektiv-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in den Shownotes.